Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Jekyll und Mrs. Hyde – Geschichten aus der Psychiatrie. Mein Name ist Annika und Lucys Stimme werdet ihr heute leider nicht hören. In der letzten Folge hat Lucy euch erzählt, dass wir zwei Sonderfolgen machen. Die letzte hat Lucy alleine gemacht, die jetzige mache ich alleine, weil wir ja sowas wie eine Sommerpause machen, aber irgendwie auch nicht. Also wir haben uns überlegt, wir machen einfach etwas kürzere Folgen und Folgen, für die wir nicht so stark recherchieren müssen und uns nicht treffen müssen, damit wir trotzdem Folgen produzieren können. Und die letzte Folge war eben von Lucy, da hat sie über die Vorurteile in der Psychiatrie gesprochen, hat euch auch gefragt, welche Vorurteile ihr vielleicht habt und hat diese dann entkräftet, kann man sagen, und euch dargestellt, wie der Alltag in der Psychiatrie aussieht und zum Beispiel, dass wir keine Zwangsjacken mehr einsetzen und es auch keine Gummizellen in dem Sinne gibt. Und die Folge heute wird eben um die Unterbringung in der Psychiatrie gehen und die rechtlichen Aspekte dahinter. Also wie kommt man in eine Psychiatrie, wer kann einen da einliefern, was für Rollen übernehmen welche Personen dabei. Also kann zum Beispiel die Mutter darüber entscheiden, dass ihr Kind in die geschlossene Psychiatrie soll, oder braucht es irgendwie Genehmigungen vom Gericht, muss eine Begutachtung stattfinden. Was ist, wenn man unter einer psychischen Störung, wie zum Beispiel einer Psychose, eine Straftat begangen hat? Wo kommt man dann hin? Auf all diese Aspekte werde ich dann heute eingehen. Ja, fangen wir mal erstmal mit dem einfachsten Weg quasi an. Und das ist, wenn jemand freiwillig sich in eine psychiatrische Behandlung begibt. Das kann entweder freiwillig eben auf eine offengeführte psychiatrische Station sein oder freiwillig auch in einen geschützten Rahmen. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn man merkt, man hat irgendwie Suizidgedanken, man kommt damit nicht mehr alleine zurecht und man merkt, dass man externe Hilfe benötigt und irgendwie einen geschützten Rahmen, weil man nicht genau weiß, was passieren könnte, wenn man alleine zu Hause ist. Und dann wäre quasi der Weg, dass man sich in die Aufnahme einer psychiatrischen oder eines psychiatrischen Krankenhauses begibt und eben sagt, warum man aufgenommen werden möchte. Und im Grunde ist es so, dass man generell in eine Psychiatrie kommt, wenn man sich selbst oder andere gefährdet. Das heißt, nicht nur der Aspekt ist, ich weiß nicht, was ich mir selber antue, sondern auch, wenn man vielleicht Gewaltfantasien hat, merkt man, man hört oder sieht Dinge, die andere vielleicht nicht sehen und dass sie bedrohlich wahrgenommen werden und man nicht weiß, wie man auf andere Leute dann reagiert, ob man die vielleicht verletzen könnte, also die Sorge dahinter steht, dass man jemand anderem oder sich selbst etwas antun könnte. Und unter diesen Voraussetzungen würde man sehr wahrscheinlich dann eben aufgenommen werden. Und je nachdem, wie stark man von diesen Impulsen oder den Suizidgedanken distanziert ist, kommt man dann eben auf eine offen geführte Station oder auf eine geschützt geführte Station, aber eben im freiwilligen Status. Und der freiwillige Status bedeutet, dass man selber darüber entscheiden kann, wann man auch wieder entlassen werden möchte. Also wenn man sagt, ich möchte heute entlassen werden, dann findet trotzdem nochmal ein Gespräch mit dem Arzt statt oder mit der Ärztin. Aber man kann sich dann entlassen lassen, gegebenenfalls gegen ärztlichen Rat, weil eben keine Rechtsgrundlage vorliegt und man sich selbst dafür entschieden hat und dann kann man sich auch selbst wieder dagegen entscheiden. Sollte es aber der Fall sein, dass man währenddessen zum Beispiel auf Station fremdaggressiv oder eigengefährdend geworden ist und das ärztlich nicht zu verantworten ist, diesenjenigen quasi wieder in die Realität, in die Gesellschaft zu entlassen, dann kann es auch passieren, dass ein PKG oder auch ein BTG gestellt wird. Und ja, was das ist, darauf gehe ich jetzt näher ein. Ja, bei den Rechtsgrundlagen handelt es sich um zwei unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Und zwar ist das PsychKG eine Unterbringung nach dem öffentlich-rechtlichen Recht, also eine öffentlich-rechtliche Unterbringung. Und PsychKG steht für psychisch Krankengesetz, abgekürzt dann eben PsychKG. Und diese Regelungen finden auf Landesebene statt und ein Unterbringungsgesetz oder eine freiheitsentziehende Maßnahme ist eben damit verbunden. Die Voraussetzung für eine Unterbringung nach dem PsychKG ist dabei immer, dass eine schwere psychische Krankheit vorliegt. Und andere Voraussetzungen variieren von der Gefährdung bedeutender eigener Rechtsgüter bzw. bedeutender Rechtsgüter anderer über eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bis zur erheblichen Fremd- oder Selbstgefährdung. Und die letztgenannte Voraussetzung findet sich in allen Unterbringungsgesetzen wieder. Und die Unterbringung nach dem PsychKG bedarf eben eines richterlichen Beschlusses. Und nur in Akutfällen dürfen Patienten auch ohne diesen richterlichen Beschluss bis zum Ablauf des Folgetages nach Aufnahme aufgenommen werden, eingeliefert werden gegen ihren Willen. Das kann beispielsweise durch das Mitwirken von Polizeivollzugsbeamten erfolgen. Das Ordnungsamt darf es nicht, das muss über die Polizei erfolgen. Und es kann quasi auch vorläufig ein Arzt darüber entscheiden. Aber es muss eben innerhalb des Folgetages, also 24 Stunden, die richterliche Genehmigung dazu eingeholt werden. Und dazu gibt es in Psychiatrien, zumindest in NRW, rechtlichen Notfalldienst, der dann eben einspringt und zur Begutachtung auf die Station kommt und dann darüber entscheidet, ob ein PsychKG zulässig ist, also ob eine Unterbringung in der Psychiatrie gegen den Willen des Patienten erfolgen darf. Und dann wird auch ein Rahmen dafür festgelegt. Im Grunde sind das häufig erstmal 3 Wochen. Und nach diesen 3 Wochen wird dann eben entschieden, ob dieser richterliche Beschluss und die Unterbringung nach dem PsychKG auch noch verlängert wird. Und es kann auch in Akutfällen dazu kommen, dass damit eben auch freiheitsentziehende Maßnahmen einhergehen, sowas wie eine Zwangsmedikation, also gegen den Willen, kann der Patient dann Medikamente einnehmen müssen. Allerdings geht das nicht von heute auf morgen. Auch dazu sind Anträge notwendig und richterliche Begutachtungen. Und erst wenn die Genehmigung vorhanden ist, darf das Ganze durchgeführt werden. Allerdings obliegt es dem Arzt, in Akutfällen das auch schon vor dem richterlichen Beschluss durchzuführen und anzuordnen. Es muss dann aber im Nachhinein quasi von einem Richter auch genehmigt werden. Und falls das nicht so ist und der Arzt quasi nicht in einem Akutnotfall gehandelt hat, dann kann das auch rechtliche Konsequenzen für den Arzt selber haben. Das Gleiche gilt für Fixierungen. Bei Fixierungen handelt es sich eben darum, das hatte Lucy, glaube ich, in der letzten Folge auch erzählt, dass derjenige seiner Freiheit und seiner Bewegung darin eingeschränkt wird, mit dem Nutzen, sich selbst oder andere nicht zu gefährden und zu verletzen. Dann wird derjenige eben mit Gurten an das Bett fixiert. Also fixiert heißt, dass die Bewegungsfreiheit weggenommen wird. Allerdings nur zu einem Maße, das halt eben zulässig ist. Also es sollte immer noch möglich sein, dass derjenige sich je nach Erregungszustand zum Beispiel aufsetzen kann, dass er irgendwie die Hände noch bewegen kann, also zum Beispiel selber eine Wasserflasche zum Mund führen kann, zum Trinken oder auch beim Essen. Und es ist auch möglich, in diesen Situationen dann nach Einschätzung des Pflegepersonals und der Ärzte die Fixierung auch zu lockern. Und die Fixierung wird auch für einen bestimmten Zeitraum vom Richter genehmigt und kann dann entweder verlängert werden, kann aber auch verkürzt werden, wenn der Erregungszustand sich so stark reduziert hat und derjenige quasi wieder im Hier und Jetzt angekommen ist, dass man die Fixierung auch schon vorher aufheben könnte. Früher durfte der Arzt quasi alleine darüber entscheiden, ob jemand fixiert wird oder nicht. Seit 2008 ist das allerdings nicht mehr zulässig und es bedarf eben dieser richterlichen Genehmigung. Das war jetzt quasi die Fixierung im Psychiatrie-Kontext. Es gibt tatsächlich aber auch Fixierung in Pflegeheimen. Und zwar zählt es schon als Fixierung. Und darunter ist ja eben gemeint, dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, wenn in Pflegeheimen zum Beispiel die Bettgitter hochgemacht werden, weil dadurch ist der Patient, die Patientin darin eingeschränkt, sich zu bewegen, aus dem Bett zu bewegen. Und das ist tatsächlich auch schon ein Eingriff in die Freiheit der Person. Ja, und eine Fixierung in der Psychiatrie ist auch nur zulässig als allerletzte Lösung. Also es kann jetzt niemand irgendwie sagen, ach, denjenigen fixieren wir jetzt einfach mal, sondern es sollte wirklich die allerletzte Lösung sein und auch nur dann wird das vom Richter genehmigt. Das heißt, dass vorher eben andere Maßnahmen erfolgen müssen, bevor eine Fixierung zulässig ist. Und das kann beispielsweise anfangen, wenn man merkt, dass ein Patient irgendwie sehr stark erregt ist, also psychomotorisch erregt ist, total aufgebracht ist, laut und aufbrausend ist, androht sich selbst umzubringen, vielleicht auch so ein Suchverhalten zeigt, dass er also irgendwie nach scharfen Gegenständen sucht, nach Strangulationsmöglichkeiten, aber auch wenn er eben fremdaggressiv ist, auf das Pflegepersonal losgeht, auf andere Patienten losgeht, verbal als auch wirklich dann körperlich, dann wird erstmal ein Zimmeraufenthalt oder auch ein Timeout vom Arzt quasi angeordnet und dann wird eben geschaut, ob der Patient sich daran halten kann. Also dann heißt es beispielsweise, dass er für 2 Stunden das Zimmer nicht verlassen soll und das ist jetzt nicht, um denjenigen zu bestrafen, sondern es geht darum, dass derjenige auch reizabgeschirmt ist. Denn wenn man in so einer psychischen Ausnahmesituation ist, sage ich mal, ist es so, dass die Reize nicht mehr gefiltert werden können, alles flutet auf einen ein und das hat natürlich dann auch Verhaltenskonsequenzen, wodurch man häufig dann eben aggressiv reagieren kann oder halt auch aggressiv, autoaggressiv gegen sich selber, weil man das Ganze nicht mehr aushält. Und wenn derjenige dann Zimmeraufenthalt hat, ist eben die Idee, dass die Reize reduziert werden und derjenige sich dann auch wieder beruhigt. Man kann ihm dann zusätzlich oder sollte ihm Bedarfsarznei anbieten und ja, um so auch eine Regulation hervorzurufen, wenn das nicht hilft oder derjenige das ablehnt, dann ist auch eine 1:1 Begleitung möglich. Das kann man schon vor dem Zimmeraufenthalt machen, das kann man irgendwie währenddessen machen. Das heißt, dass eine Person vom Pflegepersonal bei dem Patienten dabei ist und den sozusagen bewacht. Er ist aber auch gleichzeitig so eine Art Beschützer, Beschützerin und ja, passt einfach auf, beobachtet das Geschehen, ist da, wenn der Patient denjenigen braucht, um da quasi so eine externe Regulierung auch noch zu gewährleisten. Wenn aber die 1:1 Begleitung ja, nicht angenommen wird, derjenige sich dagegen wehrt, sich gegen die Person wehrt und auch der Zimmeraufenthalt nichts bringt, dann kann es zu einer Isolierung kommen. Auch die muss erstmal durch einen Arzt angeordnet werden. Und das ist quasi ja die Steigerung eines Zimmeraufenthalts. Beim Zimmeraufenthalt ist die Tür noch offen oder kann geöffnet werden und bei einer Isolierung wird die Zimmertür eben abgeschlossen. Das ist nur in Räumen zulässig, die einen eine Blickmöglichkeit haben. Das ist meistens so eine Art Fenster, durch das man durchschauen kann. Das geht damit einher, dass eine Pflegeperson dann vor dem Zimmer sich aufhalten muss und quasi so dann den Patienten beobachtet und das Ganze auch viertelstündlich, zumindest in NRW, dokumentieren muss, also das Verhalten dokumentieren muss. Der Patient hat dann in seinem Zimmer auch meistens nur noch das Bett. je nachdem auch ohne Bezug, also dass es eben keine Strangulationsmöglichkeiten gibt. Tische und Stühle sind eigentlich auch aus dem Zimmer heraus. Der Schrank ist abgeschlossen, damit derjenige ja nicht mit Gegenständen durch die Gegend werfen kann, sich dadurch nicht selbst verletzt, keine Sachbeschädigung stattfindet. Man muss aber sagen, dass die Patienten eigentlich immer irgendwas finden, dass sie doch in ihrem Erregungszustand, sie machen das ja nicht extra, sondern innerhalb des Erregungszustandes, doch noch ja, so randalieren können, sag ich mal. Es ist dann auch häufig, dass irgendwie eine Wasserflasche nach einem geworfen wird. Die kriegen auch trotzdem das Essen noch ins Zimmer, aber eben nicht mehr auf dem Porzellangeschirr, sondern dann gibt es so spezifisches Plastikgeschirr, damit sie sich selbst und ja auch die Pflegeperson, die nach denen guckt, quasi nicht verletzen können. Und wenn das dann eben auch nicht mehr ausreicht, dann geht es von einer Isolierung in die Fixierung. Und was das ist, hatte ich ja eben erklärt. Es ist natürlich auch möglich, wenn jemand, also das war jetzt quasi so der Ablauf, wenn sich das langsam steigert oder über einen Zeitraum steigert. Es kann aber auch direkt eine Fixierung notwendig sein. Da darf dann der Arzt quasi einspringen und der Richter muss das dann aber binnen 24 Stunden eben genehmigen, wenn derjenige gar nicht mehr erreichbar ist und sich halt eben nicht auf diese anderen Maßnahmen einlässt, dann erfolgt direkt die Fixierung. Ja, neben dem PsychKG, was ja durch einen Richter entschieden wird, gibt es dann noch die zivilrechtliche Unterbringung und das ist nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, also dem BGB. Und da entscheidet ein Betreuer darüber, ob jemand quasi fremd oder eingefärbt ist und ordnet dann eben die fürsorgliche Unterbringung an. Also er beantragt das und das geht dann quasi auf die Kappe des Betreuers, weil er hat eben die ja, Rechtsgrundlage dazu, über das Wohl der zu betreuenden Person zu entscheiden. Und der Betreuer ist jetzt aber nicht irgendeine Person, die einfach sagt, ich bin der Betreuer, sondern ein Betreuer wird immer vom Betreuungsgericht bestellt und auch ja, auf einen Antrag vom Amt kriegt er dann eben die Erlaubnis dazu, zum Beispiel über die fürsorgliche Unterbringung des Patienten zu entscheiden. Es gibt auch andere Aspekte, die Betreuer ja, betreuen können, nämlich zum Beispiel die Finanzen, auch den Wohnraum und ja, ich beziehe mich jetzt aber wirklich nur auf die Unterbringung in der Psychiatrie und da darf eben der Betreuer zum Wohl des Betreuten entscheiden, dass er sich in eine psychiatrische Behandlung begeben muss und der Betreuer kann zum Beispiel dann auch über eine Zwangsmedikation entscheiden beziehungsweise den Antrag darauf stellen. Und dann kann eben durch die Einschätzung des Betreuers, der sich eigentlich immer auch mit Ärzten und dem Pflegepersonal berät, es zu einer Zwangsbehandlung auch kommen. Ja, dann gibt es noch die Frage, wie sieht denn das Ganze bei Kindern und Jugendlichen aus? Und generell ist es so, dass ein Kind grundsätzlich darüber entscheiden kann, ob es sich medizinisch, psychisch behandeln lassen möchte oder nicht. Die Eltern haben natürlich einen großen Einfluss auf ihr Kind und können das, ja, sagen wir mal, überreden dazu, dass eine psychiatrische Behandlung notwendig ist, aber das Kind kann grundsätzlich Nein sagen. Eine Fremdeinweisung durch die Eltern kann nur erfolgen, wenn das zuständige Familiengericht darüber entschieden hat. Also die Eltern können nicht einfach sagen, ich weise mein Kind jetzt in die geschlossen geschützte Psychiatrie ein, sondern es bedarf einer Genehmigung des Familiengerichts und ist halt nur unter gewissen Gesichtspunkten zulässig. Ansonsten gelten eigentlich auch die gleichen Regelungen für Erwachsene, also dass wenn die Polizei zum Beispiel auf das Kind aufmerksam wird, weil es irgendwie fremd oder eingefährdend ist, dann kann eben auch dadurch die ja, Einweisung gegen den Willen des Kindes stattfinden. Aber die Eltern können nur über das Familiengericht quasi gegen den Willen des Kindes entscheiden. Es sei denn, das Kind stimmt den Eltern zu und lässt sich dann eben freiwillig aufnehmen. Bei Kindern geht man davon aus, also mit dem 14. Lebensjahr sind sie eigentlich mündig. Also in dem Sinne, wenn die kognitiven Fähigkeiten dazu vorliegen, dass sie abschätzen können, was die Konsequenzen ihres Verhaltens sind oder ihres Handelns sind, dann sind sie dafür quasi auch verantwortlich, also dann darf man ihnen die Verantwortung dazu geben. Und das kann beispielsweise auch dann der Fall sein, wenn es darum geht, ob die Kinder nicht möchten, dass die Eltern der Schweigepflicht gegenüber entbunden sind. Also wenn ein Kind in der Psychiatrie ist, ambulanter psychologischer Behandlung, dann kann das Kind sagen, ich möchte nicht, dass meine Eltern erfahren, was in mir vorgeht oder was hier auf Station vorgeht. Ich möchte nicht, dass sie das wissen. Und dazu hat das Kind das Recht mit dem 14. Lebensjahr, wenn es die kognitiven Fähigkeiten dazu besitzt. Das heißt, hier geht es um die Einwilligungsfähigkeit und da muss der behandelnde Arzt oder Psychologe entscheiden, ob die Einwilligungsfähigkeit bei dem Kind oder Jugendlichen vorliegt. Es kann nämlich durch zum Beispiel auch stark anorektische Zustände bedingt sein, dass die Einwilligungsfähigkeit nicht mehr vorhanden ist. Und ja, das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Endlich ist es also so, wenn der Jugendliche, es ist ja eigentlich mit 14 Jahren, einwilligungsfähig ist und eben die kognitiven Fähigkeiten und die Reife dazu vorhanden ist, die Konsequenzen einschätzen zu können, dann kann der Therapeut, die Therapeutin und auch der Arzt dazu aufgefordert werden, den Eltern nicht die Information weiterzugeben, denn ab dem Punkt greift dann eben die Schweigepflicht. Vorher ist der Arzt oder der Psychologe den Eltern der Schweigepflicht gegenüber quasi entbunden. Er darf also alle Informationen weitergeben. Es ist aber auch Hausärzten oder dem Jugendamt erlaubt, bei bestehendem Verdacht der Gefährdung des Kindeswohls auch ein Kind in die Psychiatrie einzuweisen, gegen den Willen der Eltern als auch gegen den Willen des Kindes. Allerdings haben halt die Eltern immer noch das Sorgerecht für die Kinder und auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht und dagegen können die Eltern dann vorgehen, aber erstmal darf das Kind quasi auch in Obhut genommen werden. Ja, neben diesen Aspekten der Unterbringung in der Psychiatrie gibt es dann natürlich noch die strafrechtliche Unterbringung. Ich werde nicht so stark darauf eingehen, weil Lucy und ich dazu noch eine extra Folge machen wollen, denn dabei handelt es sich eben um die Unterbringung im Maßregelvollzug, also der forensischen Psychiatrie. Und das ist auch eine Zwangseinweisung, die dann aber nach dem Strafgesetzbuch, also dem StGB, erfolgt und auf den Paragraphen 63 und 64 beruht. Und im Paragraph 63 regelt die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus eben, wenn jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat. Das heißt, derjenige war in einem psychischen Zustand, in dem er die Konsequenzen seines Handelns nicht einsehen konnte und oder die nicht nach dieser Einsicht handeln konnte. Das heißt, die Steuerungsfähigkeit ist da auch beeinträchtigt. Also man hat die Schuldfähigkeit und die wird sozusagen aufgeteilt in die Einsichtsfähigkeit und in die Steuerungsfähigkeit. Und ob diese vorlag oder nicht, das wird ja durch verschiedene Faktoren quasi geprüft und dazu werden Sachverständigengutachten eingeholt. Und dabei handelt es sich um psychologisch oder psychiatrisch-forensische Gutachten, die dann eben bewerten anhand verschiedener Faktoren, ob derjenige zu dem Zeitpunkt der Straftat schuldfähig oder vermindert schuldfähig oder schuldunfähig war und ob derjenige eben die Einsicht hatte, dass das Verhalten gerade rechtswidrig und unrecht ist und wenn er diese Einsicht hatte, ob er denn im Sinne der Einsicht handeln konnte oder sein Verhalten nicht mehr steuern konnte. Und wenn das eben der Fall war, dass derjenige dazu nicht mehr in der Lage war, dann ist eben die Unterbringung nicht im Strafvollzug, also im Gefängnis notwendig, sondern dann ja, muss Therapie stattfinden, damit derjenige wieder in einen Zustand versetzt wird, in dem er sein das Unrecht seiner Tat einsehen kann und auch danach handeln kann. Die andere Möglichkeit ist eben die Unterbringung nach Paragraph 64 und da handelt es sich um die zwangsweise Einweisung in eine Entziehungsanstalt. Das heißt, hier muss eine Abhängigkeit von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln im Übermaß vorhanden sein, also der Hang einer Person, alkoholische oder berauschende Mittel im Übermaß zu konsumieren. Und das muss im kausalen Zusammenhang, also im direkten Zusammenhang mit der Tatausübung stehen. Und wenn derjenige eben aufgrund seines berauschten Zustandes nicht mehr in der Lage dazu war oder auch eben dem Hang, also der Abhängigkeit, das Unrecht seiner Tat einzusehen und danach zu handeln, dann ist eine Behandlung eben in einer Entziehungsanstalt notwendig, wo ja die Sucht quasi, also die Abhängigkeitserkrankung behandelt werden muss, damit derjenige in den Zustand versetzt wird, eben wieder schuldfähig handeln zu können, also auch das Unrecht und Recht seiner Tat einsehen und danach handeln zu können. Und ja, dazu gibt es verschiedene Spezialkliniken, das sind forensische Krankenhäuser und die sind dann aber auch nach dem Strafvollzugsgesetz geregelt. Das heißt, es gibt gewisse freiheitsentziehende Maßnahmen, die dann auch über einen Zeitraum gelockert werden müssen. Oder können, je nachdem, wie derjenige sich halt eben verhält, um dann denjenigen auf die Entlassung in die Freiheit wieder vorbereiten zu können. Genau, übrigens ist es so, egal ob derjenige jetzt nach PsychKG 63, 64 oder BTG eingeliefert worden ist und untergebracht ist, hat derjenige, weil das ein deutsches Grundrecht ist, das Recht auf Freiheit. Wenn jetzt jemand flieht, aus der Psychiatrie, aus dem Maßregelvollzug, dann hat derjenige quasi das Recht dazu. Und man muss ihn dann auch quasi laufen lassen. Allerdings, die Unterbringung in der Psychiatrie wird dann nicht dadurch erhöht, dass er quasi geflohen ist, sondern wenn er eben beim Fliehen zum Beispiel wieder eine Straftat begangen hat, dann wird diese Straftat einfach halt angerechnet. Aber dafür, dass er geflohen ist, kann jemand in Deutschland nicht bestraft werden, weil das eben ein deutsches Grundrecht ist. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser zweiten Sonderfolge angekommen. Genau, ihr habt jetzt erfahren, wie die Unterbringung in der Psychiatrie, welche Rechtsgrundlagen es dazu gibt, wie das Ganze bei Erwachsenen aussieht, wie das Ganze bei Kindern aussieht und wie das Ganze aussieht, wenn man eine Straftat begangen hat in einem, psychisch oder psychiatrisch relevantem Kontext, sagen wir es mal so. Und ja, die nächste Folge wird wieder eine Sonderfolge sein. Allerdings widmen wir uns da quasi dem Aspekt der Geschichten aus der Psychiatrie deutlicher, denn das wird eine, so haben wir es genannt, eine komplette Laberfolge quasi sein. Wir werden nur von Geschichten aus der Psychiatrie erzählen, die wir in unseren mittlerweile schon fast 8 Jahren in der Psychiatrie erlebt haben. Was waren vielleicht unsere schönsten Momente, die berührendsten Momente? Was hat uns besonders schockiert? Wurden wir selber schon mal tätlich angegriffen? Was hat das irgendwie mit uns gemacht? Vielleicht auch, was wir typischerweise immer so gefragt werden, wenn wir erzählen, dass wir in der Psychiatrie arbeiten, welche Vorurteile vielleicht auch mit dem Berufsbild zusammenhängen. Genau, das wird also eine Folge sein, in der nicht so viel Wissen an sich vermittelt wird, sondern wo wir einfach erzählen und ihr uns zuhören könnt. Ich denke, wir werden auf Instagram auch eine Fragerunde machen, was ihr gerne wissen möchtet, was euch interessiert aus unserem Berufsalltag. Und damit ja, entlasse ich euch aus dieser Sonderfolge und meldet euch gerne auf Instagram bei uns unter Dr. Jekyll und Mrs. Hyde, der Podcast. Den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Lasst gerne Feedback da, bewertet unseren Podcast gerne. Wir sind interessiert daran, uns weiterzuentwickeln und ja, freuen uns immer über Kritik, damit wir auch uns verbessern und verändern können. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Zeit, bis ihr in 3 Wochen wieder von uns und von unseren Geschichten aus der Psychiatrie hört. Vielen Dank fürs Zuhören.